Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wählen mit 16. Ja, warum denn nicht? Es geht doch schon auf kommunaler Ebene oder bei Landtagswahlen. Ist es dann nicht absurd, dass man für Bundestagswahlen 18 sein muss, um wählen zu können? Naja, also die einen sagen so, die anderen so und Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin, der sagt das.
Wir haben uns angeschaut, ob 15, 16, 17, 18-Jährige, ob wir da Unterschiede im politischen Interesse, im politischen Wissen finden. Und das ist eigentlich nicht der Fall.
Thorsten Faas ist Leiter einer Studie, die zum Ergebnis kommt, dass eigentlich vieles dafür spricht, Menschen schon ab 16 wählen zu lassen. Ist ein Thema bei uns im frischen Podcast vom Update am 30. Juli. Außerdem gucken wir, was hinter dem Hashtag Challenge Accepted steht. Da geht es auf den ersten Blick um Empowerment für Frauen, was gut ist. Aber der Hashtag macht auch auf was ganz anderes aufmerksam noch, nämlich auf die Femizide in der Türkei. Und wir haben die Hintergründe dazu. Außerdem stellen wir euch Maria Mohr vor. Die hatte schon im März eine Corona-Infektion, merkt aber heute immer noch was von den Spätfolgen.
Ich lebe mein Leben ganz normal wieder, aber ich habe das Gefühl, dass es so ungefähr auf dem Energielevel zwischen 80% und 90% vom Ausgangszustand jetzt stattfindet.
Wie es ihr heute geht, wo es Einschränkungen gibt, das erzählt sie bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist schon interessant. Bei Kommunalwahlen und in manchen Bundesländern, da geht das. Bei der Bundestagswahl, da geht es dann wieder nicht. Wählen mit 16. Ja, nein, doch vielleicht. Die Diskussion gibt es ja schon länger und gerade ploppt sie wieder auf. SPD, FDP und Grüne sagen, gute Idee. Die Union ist da eher skeptisch. Dabei gibt es viele Gründe, das Wahlalter auf 16 abzusenken. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine aktuelle Studie von PolitikwissenschaftlerInnen von der FU Berlin, die heute veröffentlicht worden ist, diese Studie. Und Thorsten Faas ist der Leiter dieser Studie. Schönen guten Abend.
Hallo, grüße Sie.
Herr Faas, so ein beliebtes Gegenargument, also gegen mit 16 schon wählen können, es heißt ja immer, da fehlt es dann an der nötigen Reife. Hat Ihre Studie diesen Vorwurf bestätigen können?
Ja, Reife ist sicher ein großes Wort, aber wir haben uns angeschaut, ob 15, 16, 17, 18-Jährige, ob wir da Unterschiede im politischen Interesse, im politischen Wissen finden. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Die Jugend ist recht stabil, also haben wir es etwas salopp formuliert. Wir finden da keine Unterschiede und insofern muss man dann schon sehr gut begründen, warum man den 16-, 17-Jährigen eigentlich das Wahlrecht weiter vorenthalten will, wenn sie doch von diesen zentralen Voraussetzungen her, Interesse, Wissen, eigentlich genauso ausgestattet sind wie die 18-, 19-Jährigen, die das Wahlrecht haben.
In Ihrer Studie gibt es so, ja, ich sage jetzt einfach mal so einen zentralen Satz und der heißt eben, es spricht wenig gegen die Absenkung des Wahlalters. Was ist denn dieses Wenige?
Ne, das Wenige ist einerseits so ein, man könnte sagen, formal-juristisches Argument, das insbesondere auch von Seiten von CDU, CSU oft angeführt wird. Es ist eben so, dass heute die Volljährigkeit bei 18 liegt, an der natürlich bestimmte Rechte geknüpft sind, Und dadurch entsteht so eine etwas seltsame Situation, dass ich vielleicht wählen darf, aber mir kein Auto kaufen darf. Und das ist natürlich schon ein Argument, was man ernst nehmen muss, dass dieses Gesetz der guten Gestalt in gewisser Weise verletzt wird, wenn ich so eine Differenzierung da einführe. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich anerkennen, Wählen mit 16 ist in vielen Bundesländern Realität, führt dann auch zu paradoxen Situationen wie im vergangenen Jahr, 1. September, wo 16-, 17-Jährige bei der Landtagswahl in Brandenburg wählen durften, gleichzeitig in Sachsen die 16-, 17-Jährigen aber nicht. Wie erklärt man das eigentlich den jungen Leuten? Insofern würde ich das tatsächlich entspannter sehen und dann doch eigentlich dem Prinzip der allgemeinen, möglichst weit verbreiteten Wahl den Vorrang geben und das Wahlalter durchaus absenken.
Sie haben jetzt gerade schon eben diese Landtagswahlen erwähnt in Brandenburg und eben im September in Sachsen. Beide Wahlen, also in Brandenburg durfte man wählen, in Sachsen nicht. Was war denn da besonders interessant für Sie eigentlich, wenn Sie sich das angeguckt haben?
Ja, wir suchen ja immer nach sehr besonderen Situationen, die uns tatsächlich dann auch Einblicke in bestimmte Mechanismen erlauben. Ist es so, dass mit dem Älterwerden tatsächlich das Interesse steigt? Oder ist es vielleicht umgekehrt, dass Menschen in dem Moment, in dem sie wahlberechtigt werden, dann plötzlich ein politisches Interesse entwickeln? Und an diesem 1. September, man muss ja sehen, Brandenburg und Sachsen sind benachbarte Bundesländer. Da gibt es jetzt auch kein großes Argument, warum Sachsen tendenziell immer schon klüger, besser, wahlbereiter waren als Brandenburgerinnen. An diesem Tag konnten wir eben sehr schön studieren, ob es solche Mechanismen gibt, ob mit dem Älterwerden das Interesse steigt, und all das war nicht der Fall. Das führt uns eben zu dem Fazit, dass Interessewissen stabil ist, und deswegen spricht aus unserer Sicht letztlich nichts gegen eine Absenkung.
Wenn wir jetzt mal nochmal auf die Parteien gucken, die sich dafür aussprechen, das Wahlalter zu senken auf 16, würden die denn eigentlich dann auch bei der nächsten Wahl, bei der nächsten Bundestagswahl am meisten eben genau von diesen Wählerstimmen profitieren? Sind die deshalb dafür?
Also erstmal muss man anerkennen, dass Wahlrechtsfragen auch Machtfragen sind. Und daraus kann man natürlich bestimmte Positionierungen von Parteien auch durchaus erklären. Gerade die Skepsis der Union rührt sicherlich aus der Sorge heraus, dass man bei jungen Wählern 16, 17 vielleicht schlechter abschneiden würde als bei Älteren. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn man muss anerkennen, gerade junge Menschen, die sind noch weniger festgelegt in ihrem Wahlverhalten. Die reagieren vielleicht auch viel mehr als Ältere auf das aktuelle Personellangebot, auf die aktuelle Programmatik. Und insofern gab es auch schon Wahlen, wo die Unionsparteien insgesamt sehr gut abgeschnitten haben und dann auch besonders deutlich bei jungen Menschen gut abgeschnitten haben, eben weil die noch offener, flexibler sind. Also so einfache Sätze, junge Wähler wählen Partei X oder Y, die sind eigentlich in dieser Pauschalität nicht gerechtfertigt.
Herr Faas, vielen Dank, dass Sie uns da nochmal Einblicke gegeben haben in die Studie, die eben geguckt hat, welche Chancen und Risiken gibt es eigentlich, wenn wir über die Absenkung des Wahlalters eben sprechen von 18 auf 16. Und Thorsten Faas, der Studienleiter, kommt eben zu dem Ergebnis, so richtig viel spricht nicht dagegen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Christian, sag mal jetzt ernsthaft, meinst du, das ist eine gute Idee, eine Riechaufgabe im Radio zu machen?
Es ist gewagt, aber anders wäre es ja auch langweilig.
Weil man, ja genau, das wäre langweilig, und weil man eben im Radio nichts riechen kann, ist uns heute Abend allerdings total egal, denn wir wollen euch damit zeigen, dass wir und ihr natürlich auch beim Riechen dazulernen könnt. Das haben Forschende aus Italien und den USA jetzt rausgefunden. Also wenn ihr noch nicht mal Basilikum von Minze am Geruch unterscheiden könnt, es gibt Hoffnung. Und wie wir das lernen können, mit diesen neuen Gerüchen umzugehen, wie wir es unterscheiden können, ja, haben wir eben den Christian, unser Nova-Reporter. Christian, wir sind ja wegen dieser Corona-Abstandsregeln natürlich nicht zusammen im Studio. Du bist gerade zu Hause. Ich sehe dich auch nicht. Ich höre dich nur. Was soll ich jetzt machen?
Na gut, du kannst dich einfach mal entspannt zurücklehnen und sehr gut zuhören, und wir können das mal versuchen. Ich habe hier in meinem Home-Studio/Home-Küche habe ich Sachen, und ich kann mal versuchen, dir zu beschreiben, was ich da rieche. Also das Erste ist einfach, wenn ich daran rieche, so, ich war zu nah dran, dann steigt einem sofort irgendwie so ein beißender Geruch in die Nase, so scharf beißend, und ich habe Tränen in den Augen. Kannst du dir vorstellen, welches Lebensmittel das sein könnte?
Ja, ich habe sofort eine Idee. Das muss eine Zwiebel sein.
Okay, ja, das stimmt. Also, jetzt kommt was Fieseres. Mhm. Das hier, ich mache mal das Döschen auf, das riecht, wenn man riecht, leicht vergoren. Also so scharf ist es auch noch, sauer auch ein bisschen. Es riecht sehr erdig, sehr herzhaft, ist also voller Umami. Was könnte das sein?
Keine Ahnung, eine vergorene rote Beete oder sowas.
Nah dran, nee, stimmt nicht. Also das ist fermentierte Chili-Reispaste aus Korea. Bäm. Ich habe dir gesagt, das ist schwer.
Das stimmt, das ist nicht nur schwer, das ist auch ein bisschen gemein, weil das kenne ich ja gar nicht.
Und genau da machen uns die Forschenden so ein bisschen Hoffnung. Also diese scharfe Reispaste hier, das ist die Grundzutat in extrem vielen koreanischen Gerichten. Jeder Koreaner, den ich da jetzt gefragt hätte, der könnte den Geruch sofort einordnen. Wir hier halt nicht, weil wir es nicht kennen. Aber das Gehirn kann lernen.
Das ist schön, um das besser zu verstehen, Christian, müssen wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen erklären, wie das Riechen überhaupt funktioniert. Ne? Also die Nase macht das ja nicht ganz alleine.
Also die Nase ist da involviert, da hast du recht. Ich habe mich aber auch noch mal im Bio-Grundkurs reingeschrieben hier, also zumindest im Internet nachgelesen. Jedes Mal, wenn wir Luft holen, gelangen Duftstoffe in unsere Nase. Die werden dann weiter an das Gehirn geleitet, und da gibt es dann zwei verschiedene Systeme. Das eine ist fürs Grobe zuständig. Das kann eher so beißende Geruchsreize wahrnehmen, also Rauch, Ammoniak, Säure, sowas. Das hilft uns, gefährliche Stoffe sofort wahrzunehmen und uns dann im Zweifel in Sicherheit zu bringen. Das zweite, das ist das olfaktorische System. Das ist unser eigentliches Riechsystem. Da sitzen die Riechschleimhäute mit Millionen von Andockstellen für Duftstoffe. Und ich kürze das ab jetzt mal ab. Dann geht es nämlich weiter auf einer Stromleitung schnell Richtung Gehirn. Wir haben da am Riechkolben 30.000 Nervengeflechte. Das sind so unsere Speicherstellen.
Und die Forscher, die haben sich das jetzt alles nochmal ganz genau angeguckt, wie das funktioniert. Und eben auch, dass wir unbekannte Gerüche hier, die schöne Chilipaste aus Korea zum Beispiel, dass wir das lernen können.
Ja, die haben das sehr genau ausgeführt. Das ist neu an dieser Arbeit. Aber genau mit dem Problem, dass man einen Geruch nicht kennt, aber lernen muss, haben auch Köche zu kämpfen. Julia Floss zum Beispiel, die hat ihre Ausbildung zur Köchin in einer Sterneküche gemacht, musste durch eine harte Schule, also die mussten verschiedene Zutaten erriechen, nur anhand von Destillaten. Du hast da so ein Becherchen mit klarer Flüssigkeit vor dir, die nur riecht. Du kannst nichts sehen, nichts fühlen und dann musst du rausfinden, was das ist.
Ja, und dann ging das immer so ein bisschen einfacher los mit Dingen, die man kennt, wie etwa Aprikose, Birne, Apfel, sowas. Und dann steigerte sich das so langsam in Richtung Beeren und Kirschen. Dann konnte man nur per Geruch Kirschen von Sauerkirschen, von Wildkirschen unterscheiden, solche Dinge. Ja, und da kam meine persönliche harte Nuss eines Tages und das war ein Ingwer-Destillat.
Oh Gott. Man muss sagen, ja, das war zu einer Zeit, als Ingwer eben auch nicht irgendwie in jedem Café um die Ecke verfügbar war. Das war neu und das musste Julia erstmal lernen in der Ausbildung und ab dann hatte sie es drauf.
Kannst du mir mal so eine Probe schicken von der koreanischen Reispaste?
Auf jeden Fall. Ich muss es ja lernen jetzt, ne? Ja, sehr gerne. Ich finde diesen Versuchsaufbau sowieso aus der Kochausbildung sauspannend. Würde ich auch mal gerne machen mit den Destillaten. Julia Floss beschreibt das ganz schön, wie wir unsere Duftkompetenz ausbauen können.
Also die Grundidee lautet, dass Sensorik ungefähr so funktioniert wie ein großer Apothekerschrank mit ganz, ganz vielen kleinen Schubladen. Und diese müssen eben im Laufe des Lebens gefüllt werden mit Geruchserinnerungen. Also ich rieche an einem Wein zum Beispiel und möchte mich dann auch in diese Aromenwelt hineinbegeben und überlegen, wonach riecht das? Riecht das jetzt nach Passionsfrucht? Riecht das irgendwie nach Holz? Riecht das nach Beeren? Also das muss grundsätzlich gegeben sein und dann kann man das auch trainieren.
Ich hätte sofort Bock jetzt, Christian, das zu trainieren. Leider habe ich noch was anderes zu tun, nämlich diese Radiosendung zu moderieren. Schade eigentlich, ne?
Reispaste ist unterwegs.
Okay, ich freue mich schon. Also wir können alle unser Apothekerschränkchen voll machen, Düfte lernen, Forschende aus Italien und den USA haben das nochmal sehr genau untersucht, was da bei uns im Gehirn dann alles so los ist. Den Link zur Studie findet ihr übrigens auch bei uns auf deutschlandfunknova.de. Christian Schmidt hat euch noch ein bisschen mehr zu dieser ganzen Geschichte erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Corona rockt auch die Wirtschaft. Allein 6,7 Millionen Menschen sind in Kurzarbeit. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist gestiegen, wobei das nicht nur an Corona liegt. Das ist im Moment auch saisonbedingt. Trotzdem, die Wirtschaft bricht ein um mehr als 10%. Und das ist eben mehr, als Wirtschaftsexperten gedacht haben. Tja, und jetzt, was machen wir? Kopf in den Sand oder Krönchen richten, weitermachen? Wofür wären Sie, Herr Fratscher?
Weitermachen, unbedingt nach vorne schauen. Ich denke, man darf nicht verzagen und es gibt ja auch einige gute erste Anzeichen, dass es besser wird und darauf muss man sich fokussieren.
Das ist Marcel Fratscher, der ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und mit ihm gucken wir, ob es nun bergab oder vielleicht eben doch auch bergauf geht. Herr Fratscher, gucken wir uns das mal an. Es gibt Ökonomen, die sprechen davon, dass das, was die deutsche Wirtschaft gerade erlebt, epochal sei und die meinen das nicht positiv. Wie sehen Sie denn die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland?
Ja, das, was im zweiten Quartal ist, war dramatisch. 10% wirtschaftlicher Einbruch, das hat es zum letzten Mal 1933 gegeben in einem einzelnen Quartal. Und das zeigt, es ist historisch. Aber das ist der Blick in den Rückspiegel. Und wir sind jetzt im dritten Quartal, Ende Juli. Wir erwarten in unseren Prognosen für das dritte Quartal nun Wachstum um 3%. Ja, also eine ganz ordentliche Erholung. Natürlich im Vergleich zu 10% bei weitem noch nicht dort, wo man mal war. Aber es geht wieder bergauf. Geschäfte sind geöffnet, Menschen können wieder zum Arbeitsplatz zurück. Viele der Restriktionen sind nicht mehr da. Also es ist dramatisch, aber es gibt eben auch diesen Lichtblick.
Lassen Sie uns noch mal genauer auf dieses Bergauf gucken. Also das haben Sie ja gerade schon gesagt, ne? Sie glauben, dass das so ist, aber irgendwann kommt dann auch noch mal ein Aber. Aber vielleicht erstmal noch, um bei dem Bergauf zu bleiben. Was heißt das genau?
Das heißt, dass im Vergleich zum letzten Quartal die Unternehmen jetzt wieder mehr produzieren und Konsumentinnen und Konsumenten auch wieder mehr konsumieren. Also viele von uns Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, okay, im April, Mai konnte ich gar nicht einkaufen. Ich konnte keine Anschaffung machen, Kleidung, die ich brauche, vielleicht auch was für einen Haushalt. Das hole ich jetzt zum Teil nach. Also es gibt so ein bisschen diesen Nachholeffekt. Viele Unternehmen können wieder besser produzieren. Geschäfte, die wieder offen geöffnet haben können, das schiebt die Wirtschaft letztlich an. Und deshalb sieht man, dass jetzt langsam wieder hochfährt. Und also das ist erstmal ein positiver Aspekt. Aber klar, die große Frage ist natürlich, wie geht es denn weiter in den nächsten 3 Monaten, einem Jahr? Und da ist natürlich die Sorge groß, dass es wieder Rückschläge geben könnte.
Und da sind wir dann eben bei dem Aber, das Sie ja auch ganz klar benennen. Es drohen ja dann gegen Ende des Jahres mögliche Firmenpleiten. Das ist Ihr Aber, richtig?
Das ist eines meiner Aber. Und zwar hat der deutsche Staat gesagt, wenn Sie als Unternehmerin, Unternehmer insolvent sind, dann können Sie diese Anmeldung bis Ende September verschieben. Das haben viele Unternehmen gemacht, sehr viele. Eine Befürchtung ist, wir werden eine Welle von Unternehmensinsolvenzen sehen. Das ist unvermeidbar. Ich befürchte, das wird kommen. Das heißt auch, dass die Arbeitslosigkeit damit natürlich steigen wird, weil Unternehmen, die pleite sind, müssen ihre Beschäftigten entlassen in vielen Fällen. Das heißt auch wieder, dass die Konsumentinnen und Konsumenten weniger Geld in der Tasche haben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit der Weltwirtschaft. USA ist ein Beispiel, bei denen es richtig schlecht läuft. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, das Risiko einer zweiten Welle. Die könnte uns Deutsche, könnte viele andere Europäer betreffen. Und dann könnte es durchaus sein, dass es nochmal wieder bergab geht. Denn wenn hier wieder Restriktionen da sind, wenn Unternehmen nicht produzieren können, dann wird die Wirtschaft auf ein neues geschwächt.
Wie schlimm könnte uns das denn treffen in Deutschland?
Wir wissen es nicht wirklich. Wir können mehr, das ist mehr im Stochern, im Nebel, im Dunkeln, weil wir sowas ja noch nie erlebt haben. Aber meine Befürchtung ist, dass wir wirtschaftlich gesehen eine zweite Welle weniger gut überstehen als eine erste. Viele Unternehmen, kleine Geschäfte, die haben Rücklagen gehabt in der ersten Welle, die sie aufbrauchen konnten. Die haben sie aber jetzt nicht mehr. Und wenn es jetzt nochmal zu einer zweiten Welle kommen sollte und nochmal die Wirtschaft einbricht, dann könnten das viele Unternehmen eben nicht mehr überleben. Das ist meine große Sorge. Und ja, deshalb ist es so wichtig, eine zweite Welle so gut es geht zu vermeiden oder so milde wie möglich zu halten, damit eben dieser wirtschaftliche Schaden abgewendet werden kann.
Geht es bergab oder bergauf mit der Wirtschaft in Deutschland sowohl als auch, sagt Marcel Fratscher, der ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor einem halben Jahr hat es den ersten Corona-Fall in Deutschland gegeben. Und wir porträtieren diese Woche deshalb jeden Tag einen Menschen, für den dieses halbe Jahr, dieses vergangene halbe Jahr besonders intensiv gewesen ist, ihn oder sie vor eine besondere Herausforderung gestellt hat. Wir haben schon gehört von einer Krankenschwester, von einer Frau aus einer Hochrisikogruppe. Und heute geht es um eine Frau, die sich im März, also ganz am Anfang der Pandemie, mit dem Coronavirus infiziert hat. Heute ist sie zwar wieder gesund, zum Glück, nur von den Spätfolgen. Da hat Maria Mohr leider immer noch was.
Also es war ganz am Anfang im März in Berlin, dass ich plötzlich dachte, ich bin erkältet. Und erst so 4 Tage später habe ich gemerkt, dass die Erkältung doch mehr ist, weil dann Fieber dazu kam und ich eigentlich sofort ins Bett musste.
Maria Mohr ist Filmemacherin aus Berlin. Und wo sie sich infiziert hat, das kann sie nicht sagen. Sie war nicht in Ischgl und nicht in Norditalien, sondern ganz normal in Berlin unterwegs. Aber irgendwo im Kino, auf einer Geburtstagsparty, im Café oder sonst wo, da hat sie sich das Virus eingefangen. Und in der ersten Phase waren ihre Symptome das, was man inzwischen aus vielen Beschreibungen kennt.
Ich hatte diesen typischen trockenen Husten. Ich hatte wahnsinnige Gliederschmerzen, also so auch an so absurden Stellen, irgendwie im linken Arm oder so. Fürchterliche Kopfschmerzen und dann mit dem Fieber, das gar nicht hoch war, aber mich komplett flachgelegt hat. Ja, also bin eigentlich immer umgefallen fast, wenn ich versucht habe aufzustehen. Also ich war komplett schlapp. Und dann ging es mir eigentlich, das Fieber war unten und dann ging das los mit der Atemnot. Und das hat mir dann doch ziemlich Angst gemacht, also weil das kannte ich so nicht, dass ja einfach die Lunge nicht ausreicht.
Ungefähr 2 Wochen verbringt Maria zu Hause, die meiste Zeit im Bett. Dann kommen ganz langsam ihre Kräfte wieder, aber mit dieser Atemnot hat sie bis heute zu kämpfen.
Ich fahre viel Fahrrad und da ist es mir am ersten aufgefallen, dass ich schneller aus der Puste bin. Also, dass ich nicht mal einfach so zwischendurch, wenn ich spät dran bin oder so, einen Sprint einlegen kann. Da habe ich das Gefühl, die Luft reicht nicht. Da musste ich dann immer sofort einen Gang runterschalten. Und das wurde dann mehr, als das Wetter heißer und schwüler wurde. Und das hat, als es das erste Mal so massiv auftrat, habe ich richtig Panik gekriegt. Und das ist dann fatal. Da habe ich mir sehr bewusst gesagt, so Maria, ausatmen. Irgendwie wird die Luft reichen. Du hast deine Lunge noch, die ist nicht zerfleddert. Irgendwie muss da Sauerstoff sein für dich. Beruhig dich wieder.
An die erste heiße Phase Covid-19 schließt sich also eine zweite, nicht ganz so dramatische, aber dafür umso hartnäckigere Phase an.
Es ist so plötzlich wie so eine Warnlampe eingebaut ins Leben.
Ihr ganzes Immunsystem ist beeinträchtigt. Die Haut wirkt angegriffen. Sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben Hagelkörner, also entzündete kleine Talgdrüsen am Augenlid. Und scharfe Gerüche, wie zum Beispiel von Alkohol, lösen bei ihr sofort einen Hustenreiz aus. Und insgesamt muss sie mit ihren Kräften viel stärker haushalten als zuvor.
Ich lebe mein Leben ganz normal wieder, aber ich habe das Gefühl, dass es so ungefähr auf dem Energielevel zwischen 80% und 90% vom Ausgangszustand jetzt stattfindet. Also wenn ich mal eine Nacht zu wenig schlafe, wenn ich mal ein Glas zu viel trinke, ich krieg sofort die Rechnung. Also da gibt es so Nulltoleranz.
Inzwischen war Maria nochmal beim Arzt. Genauer gesagt bei 2 verschiedenen Spezialisten. Einem für die Lunge und einem fürs Herz. Und das war unglaublich wichtig, sagt sie, weil sie langsam Sorge hatte, dass sie diese Spätfolgen einfach nicht mehr los wird.
Das, was da noch ist an Reiz und an Atemnot, das nennt man postinfektiöses Asthma. So hat dieses Kind auch einen Namen. Und von diesem postinfektiösen Asthma weiß ich, dass es irgendwann vorbei sein sollte. So. Und das beruhigt total. Das hilft, also dieses Wissen hilft auch gegen die Angst.
Das Ende ihrer Corona-Geschichte wird also ein gutes sein. Darauf vertraut Maria. Und sie hofft natürlich auch, dass sie in Zukunft immun sein wird. So ganz genau weiß man das ja noch nicht. Trotzdem will sie nicht, dass jemand ihre Geschichte falsch versteht und die Krankheit vielleicht auf die leichte Schulter nimmt.
Ich hatte jetzt ehrlich gesagt Glück. Also bei allen Neben- und Nachwirkungen, die das Virus bei mir hatte, im Vergleich zu anderen hatte ich ja wirklich noch Glück. Aber was da jetzt noch hinterher an Spätfolgen kommen kann, das weiß einfach niemand. Also bei so einer unberechenbaren Sache würde ich sagen, Maske aufsetzen ist besser als hinterher jammern.
Nova-Reporter Martin Krinner hat euch Maria Mohr vorgestellt. Die hat sich direkt im März mit Corona infiziert und merkt bis heute die Spätfolgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In eurem Insta-Feed seht ihr seit ein paar Tagen Schwarz-Weiß-Fotos. Vielleicht habt ihr selbst auch schon mitgemacht beim Hashtag Challenge Accepted. Da geht es zumindest auf den ersten Blick um weibliches Empowerment. Nur der Hashtag hat unterschiedliche Ursprünge. Und einer davon sind die Femizide an Frauen in der Türkei. In der Türkei werden jeden Tag solche Schwarz-Weiß-Fotos von Frauen veröffentlicht, die umgebracht worden sind. Allein deshalb, weil sie eine Frau sind. Der Hashtag Challenge Accepted soll und will auf die Tötungen von Frauen in der Türkei aufmerksam machen. Und es sind eben keine tragischen Einzelfälle. Das betrifft schätzungsweise 500 Frauen pro Jahr. Wir wollen mehr darüber wissen und deshalb spreche ich jetzt drüber mit Banu Güven. Die ist türkische Journalistin, lebt in Deutschland und kann uns mehr dazu erzählen. Frau Güven, wann sind Sie zum ersten Mal aufmerksam geworden auf diesen Hashtag Challenge Accepted?
Das war vor ein paar Tagen, aber ich kann nicht genau sagen, wann. Aber dieser Hashtag kam mit einem anderen Hashtag zusammen in der Türkei. Challenge Accepted und dann İstanbul Sözleşmesi yaşatır, also auf Türkisch, heißt das Istanbul-Abkommen rettet Leben. So könnte man das übersetzen. Mhm. Und dazu noch mit dem Namen von einer jungen Frau, die vor einer Woche brutal ermordet wurde.
Ist das der Name von Pina Gültekin? Ist das die Frau, die Sie meinen?
Genau. Mhm. Sie wurde von einem Mann, der sie zu einer Beziehung zwingen wollte, erwürgt. Von ihr konnte man eine Woche lang nichts hören. Dann hat man ja festgestellt, dass sie in einer brutalen Weise ermordet wurde. Und seitdem demonstrieren Frauen in der Türkei auf der Straße, aber auch auf sozialen Medien, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, also überall, wo es möglich ist.
Das heißt, dieser Hashtag in der Türkei ist dann eben auch nochmal eine direkte, eine unmittelbare Reaktion auf diesen brutalen Mord von Pina Gültekin im Juli.
Genau. Aber dazu kommt noch die Reaktion der Frauen auf die Hoffnung einiger AKP-Anhänger und Politiker, dass die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und auch häuslicher Gewalt abgeschafft wird. Also es gibt viel Rede davon und Erdogan, der Präsident, hat auch gesagt, dass dieses Abkommen ganz aufgekündigt werden könnte oder ein Teil davon. Und das ist ganz, ganz schlimm. Also die Frauen in der Türkei sagen, das werden wir nicht akzeptieren. Und deswegen haben sie auch neben dem Hashtag Challenge Accepted den Hashtag Istanbul Sözleşmesi yaşatır, das heißt Istanbul-Abkommen rettet Leben.
Sie erwähnen jetzt diese Istanbul-Konvention. Was genau beinhaltet das? Können Sie das nochmal erklären?
Die Istanbul-Konvention ist eine Konvention des Europarates eigentlich. Und dadurch werden die Frauen auch in der Ehe zu Hause von Gewalt geschützt, wenn die Konvention richtig implementiert wird. Und diese Konvention garantiert allen sozialen Geschlechtern auch eine Gleichberechtigung. Und deswegen finden die konservativen Islamisten diese Konvention sehr, sehr gefährlich. Sie sagen, dass die Konvention den islamischen Werten schadet, gegen die islamischen Werten ist. Deswegen möchten viele diese Konvention seit langer Zeit abschaffen. Sie möchten, dass die Türkei aus der Konvention austritt. Wenn diese Konvention richtig implementiert werden könnte, würden wir von niedrigeren Zahlen reden heutzutage. Obwohl die Türkei diese Konvention früh genug unterschrieben hat und ratifizierte, hat sie leider nicht implementiert.
Frau ja. Güven, können Sie uns vielleicht noch einen Einblick geben oder wissen Sie, dass die Frauen, die sich jetzt stark machen in der Türkei, um eben auf diese Femizide aufmerksam zu machen, die auch mitmachen bei diesem Hashtag, bringen die sich eigentlich im Moment in Gefahr? Wissen Sie das?
Vielleicht gibt es einige, die sich dadurch in Gefahr bringen, aber der Hashtag heißt ja Challenge Accepted, mhm. ne? Also es ist ein Kampf, auf den sich die Frauen mutig einlassen. Und wenn sie gesehen haben, als die Frauen in der Türkei sahen, dass das nicht nur Frauen im Land, sondern auf der ganzen Welt, auch in Amerika mitmachen und sie mit diesem Hashtag unterstützen, haben sie sich viel stärker gefühlt. Also wir haben so einen Spruch von Gezi, noch vom Jahr 2013.
Von den Protesten im Gezi-Park.
Genau. Mhm. Ja. Das ist nur der Anfang. Wir machen mit dem Kampf weiter.
Der Hashtag Challenge Accepted hat unterschiedliche Ursprünge. Einer davon sind eben die Femizide in der Türkei, auf die türkische Frauen jetzt aufmerksam machen. Ich habe drüber gesprochen mit der türkischen Journalistin Banu Güven.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden, wenn jemand stirbt und wenn dann eben jemand trauert. Und eigentlich will man ja auch nicht eine Runde im Floskelkarussell drehen, ne? So nach dem Motto, ach, das Leben geht weiter oder das wird schon wieder oder ihm oder ihr geht's jetzt bestimmt besser. Das ist sicherlich gut gemeint, es kann aber trotzdem nerven. Barack Obama kommt hoffentlich ohne Floskeln aus. Er soll ja eine Trauerrede halten und zwar für den verstorbenen Bürgerrechtler John Lewis. Lewis aus den USA. Das war der Wunsch der Familie. Nur, was tröstet denn in so einem Moment? Und wie macht man das eigentlich, die richtigen Worte finden? Das kann uns Laura Schröer sagen aus Freiburg, denn Laura schreibt Trauerreden und hält die auch selbst. Laura, wie geht man am besten dieses Thema an? Also wenn man Trost spenden will, gibt es da eine Grundregel?
Also zunächst mal würde ich sagen, eine Grundregel gibt es nicht. Ich finde es ganz wichtig, die eigene Haltung erstmal zu reflektieren. Zum Beispiel habe ich nicht den Anspruch an mich selbst, jetzt mit meinen Worten die Menschen komplett trösten oder ihnen die Trauer abnehmen zu können, weil das kann ich mit Worten nicht. Aber darum geht es halt auch gar nicht. Es geht darum, dass sie den Raum öffnen, um einzutauchen in das eigene Gefühl, was man für den Menschen hatte. Und das mache ich.
Kann man was falsch machen, wenn man versucht, jemanden zu trösten, der trauert? Oder bringen diese Kategorien falsch oder richtig in solchen Momenten eigentlich gar nichts?
Also richtige Worte, das finde ich immer schwer. Dass es falsche Worte gibt, das ist natürlich, also das gibt's. Empathie muss man halt schon an den Tag legen und gucken, was die Familie halt gebrauchen kann und was nicht. Ich finde es zum Beispiel schwierig, denen irgendwas überzustülpen, was gerade so Glaubensvorstellungen und Hoffnungsbilder oder so angeht. Also da anzuknüpfen, wo sie halt persönlich stehen, die Menschen, an die die Worte gerichtet sind und nicht so sehr irgendwas überstülpen zu wollen.
Wie machst du das denn, wenn du eine Trauerrede vorbereitest? Wie gehst du das an? Worüber machst du dir da Gedanken?
Also ich treffe mich mit der Familie und ich rede mit ihnen auch darüber, wie es ihnen gerade geht und wie das Abschiednehmen für sie momentan ist, mit ehrlichem Interesse eben. Und dann stelle ich das Leben des Verstorbenen ganz klar in den Fokus. Also wie hat er gelebt, was hat er bewegt? Das Leben steht immer im Mittelpunkt und auch auf der Trauerfeier. Und das Leben nimmt halt den meisten Raum ein, die Erinnerungen und auch die Dankbarkeit. Und dann richte ich persönliche Wünsche noch an die Familien und Freunde. Und ja, ermutige sie eben, ihren eigenen Weg zu gehen und auch den Mut aufzubringen, die Trauer so zu gestalten, wie es für sie halt gut ist, ohne diesen gesellschaftlichen Druck oder irgendwelche Erwartungen.
Denkst du denn eigentlich manchmal so, oh, hoffentlich habe ich da den richtigen Ton getroffen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass in dich ja vielleicht auch besondere Erwartungen gesetzt werden von den Hinterbliebenen.
Ich habe da irgendwie so eine Möglichkeit gefunden, mich da einfach mit meiner Intuition zu verbinden und auch am Anfang wirklich zu sagen, dass was ich heute, also meine Worte bleiben Fragment, so wie auch das Leben Fragment bleibt. Bei mir geht es dann eher um die Atmosphäre und auch die Präsenz, die ich zeige und diesen Raum, den ich halt öffne, weil auf einer Trauerfeier ist jeder in seinen eigenen Bildern und Erinnerungen. Und also ich habe mich von diesem Erwartungsdruck relativ befreit, um das mal kurz zu fassen. Genau.
Würdest du denn sagen, es gibt generell etwas, was uns in solchen Momenten gut trösten kann?
So eine Sache kann ich jetzt nicht nennen, aber ich finde es besonders tröstlich vielleicht, die Verbindung zu sich selber wieder zu finden und zu gucken, wo sind meine Kraftquellen, also was kann mir gerade Kraft geben, ob es Musik ist oder Sport oder was ich ganz oft als tröstend erlebe, auch bei anderen, ist die Natur, also so in den Kreislauf der Natur zu schauen, die kleinen schönen Dinge zu sehen und eben auch zu sehen, dass Energie nicht verloren geht, sondern alles im Wandel ist.
Laura, danke dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie du als Trauerrednerin arbeitest und hier uns auch nochmal beschrieben hast, was eben in so einer Situation, wenn man eben trauert, wenn man Trost sucht, am besten helfen kann. Danke dir fürs Interview hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.